das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Die Straßburger sind stolz auf ihre Weihnachtsmärkte. Nennen Straßburg sogar Weihnachtshauptstadt. Doch seit Dienstag fühlt es sich anders an. Seitdem der mutmaßliche Attentäter Schekat in der Innenstadt um sich geschossen und Tod und Trauer über viele Menschen gebracht hatte. Der Weihnachtsmarkt, der zum Tatort wurde, hat heute wieder eröffnet. Manch einer dort wünscht sich eine schnelle Rückkehr zur Normalität, wohl schweren Herzens. Heute erlag ein weiteres Opfer seinen Verletzungen. Damit kamen 4 Menschen bei dem Anschlag ums Leben. Mehrere wurden verletzt. Der mutmaßliche Attentäter selbst wurde gestern von der Polizei erschossen und fragt sich, ob er möglicherweise Komplizen hatte. Matthias Wert berichtet.
Schon am Tag stilles Gedenken am Platz Kléber. Abends kommt Präsident Macron nach Straßburg, legt eine weiße Rose am Denkmal nieder. Spontan stimmen die Menschen die Marseillaise an. Präsident Macron gedenkt der Opfer des Terroranschlags und dankt den französischen, aber auch deutschen Polizisten für ihren Einsatz. Macron nimmt sich viel Zeit, spricht nicht nur mit Einsatzkräften und Helfern, sondern auch mit vielen Bewohnern in Straßburg. Ich möchte Ihnen hier in Straßburg einfach sagen, dass wir an Ihrer Seite sind. Das Leben nimmt jetzt wieder seinen Lauf. Wir hatten alle Angst und die ist bei vielen noch vorhanden. Aber die ganze Nation steht hinter Ihnen hier in Straßburg. Gestern Abend um 21 Uhr kam die Eilmeldung. Der mutmaßliche islamistische Attentäter sei neutralisiert worden, so die Polizei wörtlich. Eine Polizeipatrouille hatte nach Hinweisen aus der Bevölkerung im Stadtteil Neudorf versucht, den Tatverdächtigen festzunehmen. Dieser habe sofort geschossen. Die Polizisten hätten das Feuer erwidert und den Mann tödlich getroffen. Es ist der gesuchte 29-jährige Sherif Schekat. Noch in der Nacht kommen viele aus der Nachbarschaft zusammen. Sie applaudieren den Polizisten, nicht aus Freude, sondern aus Erleichterung. Jeder hier ist froh, dass dieser Mörder nun endlich erschossen worden ist. Das Leben in Straßburg kann nun weitergehen. Ich bin sehr erleichtert als Bewohnerin dieses Viertels und von Straßburg, der Weihnachtshauptstadt. Der Ort des Geschehens am Morgen. In dieses Haus wollte der mutmaßliche Attentäter offenbar fliehen, als die Polizei ihn stellte. Derzeit verhört die Polizei 7 Personen aus dem Umfeld des Mannes, darunter dessen Eltern und 2 seiner Brüder. Straßburg versucht, die Schockstarre abzuschütteln. Ich tue mich schwer, die richtigen Worte zu finden. Es ist sehr ergreifend. Wir müssen weiterleben und Weihnachten feiern. Es ist hier auch wirklich gut abgesichert. Vielen Dank an die Polizei. Das Denkmal in der Mitte des Platzes, es ist wie eine Insel der Trauer im Herzen Straßburgs.
Das Klima kann schon ganz schön ins Schwitzen bringen. Draußen in der Natur suchten in diesem Sommer nicht nur wir Menschen in Deutschland nach kühlendem Schatten, sondern Pflanzen und Bäume nach ein wenig Wasser im Boden, um nicht gänzlich zu vertrocknen. Damit das diesjährige Hitzewetter nicht zum Normalzustand wird und die Erde sich selber grillt, führen auch die Delegationen im polnischen Katowice gerade hitzige Debatten. Die Verhandlungen bei der Klimakonferenz sollten eigentlich heute zu Ende gehen. Jetzt sitzt man nach, weil einige Länder eine Einigung verhindern. Karin Dohr.
Der Klimamarathon läuft weiter. Die deutsche Delegation eilt von einer Verhandlung zur nächsten. Dass es zu Hause in Berlin mächtig hapert bei der Umweltpolitik, hat sich auch in Katowice herumgesprochen. Die Führungsrolle will den Deutschen dennoch keiner absprechen, wohl auch aus Mangel an Alternativen.
Es bröckelt an den Rändern und die Ränder sind mächtige Ränder. Wenn die USA ausfallen oder jetzt auch die neue brasilianische Regierung die Abholzung des Regenwaldes vorantreibt, dann ist das natürlich ein Stolperstein für den Klimaschutz.
Der brasilianische Pavillon schon vor Konferenzende verweist. Der neu gewählte Präsident hält wenig von Klimaschutz und das Land, das bisher so häufig vermittelt hat zwischen Industrie- und Schwellenländern, kann sich nun zu nichts mehr verpflichten. Stundenlang bleibt der Plenarsaal heute leer, es gibt nichts zu präsentieren. In Einzelgesprächen werden Klimasorgenkinder bearbeitet. Die Ölstaaten gehören traditionell dazu. Um sie einzubinden, mussten die USA beim Klimagipfel in Paris vor 3 Jahren viel Druck ausüben. Umso schmerzhafter, dass die US-Delegation sich in Katowice auf die Seite der Bremser geschlagen hat.
Die USA war vor allem bei der Frage schwierig, inwieweit Menschen von Inseln, die zukünftig untergehen werden, wirklich auch kompensiert werden, wo auch die Haftungsfrage von Staaten, die bisher am meisten CO2 in die Atmosphäre geblasen haben, eingebaut wird. Und da die USA sehr stark blockiert.
Bleibt nur die Erinnerung an bessere Zeiten. Ex-Vizepräsident und Nobelpreisträger Al Gore tourt durch Katowice. Doch auch er kann dem Klimatotalausfall seines Landes nur das Prinzip Hoffnung entgegensetzen. Wenn es einen neuen Präsidenten gibt, einen Moment bitte, kann dieser neue sofort, nämlich innerhalb von 30 Tagen, wieder ins Pariser Klimaabkommen zurückkehren. Bis dahin aber muss Deutschland sich andere Koalitionen suchen. Am Abend gehen Gerüchte um, angeblich sei China zu Zugeständnissen bereit. Bisher wollte Peking nicht die gleichen Klimaschutzregeln akzeptieren wie reiche Industrieländer. Ein Durchbruch ist das aber noch nicht. Bei Klimalobbyisten überwiegt schon jetzt die Enttäuschung.
Deutschland und die EU haben viel zu lange geschwiegen zu dem Thema, die ärmsten Staaten in der Bewältigung von Klimaschäden und Verlusten zu unterstützen. Sie haben hinter den Kulissen verhandelt, aber lautstark sind sie eben nicht aufgetreten.
Heute Abend versucht die deutsche Umweltministerin es noch einmal, ruft gemeinsam mit anderen Staaten zu mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz auf. Doch ob der Appell fruchtet, wird erst die kommende Nachtschicht zeigen.
Eigentlich haben diese europäischen Länder, deren Fahnen hier im Wind wehen, genügend Probleme. Zum Beispiel die Frage nach einem gemeinsamen Haushalt für die Eurozone. Beim EU-Gipfel heute in Brüssel wurde auch hier wieder deutlich, wie schwer die Staats- und Regierungschefs sich tun, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Kurz vor der Weihnachtspause war die Stimmung angespannt, vor allem wegen der Diskussion um den Brexit, ohne den kein Tag in Brüssel vergeht. Und so war der Austritt der Briten auch heute wieder in aller Munde, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Michael Grütz.
Sie sehen aus, als hätten Sie eine harte Woche gehabt, fragt der Reporter auf der Pressekonferenz. Ist was passiert diese Woche, Jason? Habe ich gelesen. Glauben Sie nicht alles, was in der Zeitung steht, Jason. Mit britischem Humor mal eben über das Misstrauensvotum hinweggelacht und eine geradezu absurde Situation dazu. Der Austrittsvertrag ist fertig. Die 27 EU-Länder haben klargemacht, er wird nicht geändert. Aber die Briten wollen noch immer verhandeln. Und jetzt muss Theresa May die Dinge so formulieren, als habe sie richtig etwas erreicht. Das ist die klarste Aussage, die es bislang von der EU gab. Dass es deren Absicht ist, dass der Backstop niemals notwendig wird und selbst wenn, dass es nur vorübergehend ist. Der Backstop, diese strittige Auffanglösung, soll eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern. Nordirland bliebe im EU-Binnenmarkt, Großbritannien in der Zollunion, wenn sich das Vereinigte Königreich und die EU nicht auf eine künftige Zusammenarbeit einigen können. Die Brexit-Hardliner wollen den Backstop so nicht. Vor allem an sie ging der Appell der Bundeskanzlerin.
Wir haben noch mal darauf hingewiesen, dass wir von unserer Seite aus alles tun, dass wir aber natürlich auch darauf setzen, dass Großbritannien seinerseits auch alles zu einem solchen Ergebnis tut. Wir haben noch einmal deutlich gemacht, dass wir alle keinen ungeregelten Austritt wollen.
Der Brexit erraubt Zeit und Energie. Aber die Staats- und Regierungschefs haben auch noch über anderes gesprochen. So die Reform um den europäischen Stabilitätsmechanismus, den sogenannten Rettungsschirm. Er wird ausgebaut. Zudem kommt ein umfangreiches Bankenpaket. Beides, um den Euroraum zu stabilisieren. Der von Frankreich immer wieder geforderte eigene Haushalt für die Eurozone dagegen stieß auf großen Widerstand und ist weitgehend auf Eis gelegt. Dennoch, alle redeten über den Brexit. Dass es womöglich weitere Verhandlungen und Treffen gebe, hieß es. Bekanntermaßen hat die Bundeskanzlerin darauf aber keine Lust mehr. Und erst recht nicht in diesem Jahr.
Dann sage ich frohe Weihnachten. Ich denke, wir sehen uns vorher nicht wieder.
Der Bundesrat hat heute den Weg freigemacht für mehrere Gesetzesänderungen der Großen Koalition. Den geplanten Digitalpakt für Schulen dagegen haben die Länderchefs gestoppt. Mehr jetzt in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die Länder wollen in dieser Frage den Vermittlungsausschuss anrufen. Sie befürchten, dass der Bund durch eine Grundgesetzänderung Einfluss auf die Bildungspolitik nimmt. Die Große Koalition will für die Digitalisierung der Schulen 5 Milliarden Euro bereitstellen. Zustimmung gab es heute für das sogenannte Gute-Kita-Gesetz. Bis 2022 will der Bund 5,5 Milliarden Euro in die Kindertagesstätten investieren. Zudem stimmte der Bundesrat unter anderem für eine schärfere Mietpreisbremse sowie eine Erhöhung des Pflegebeitrags. Der Justizausschuss des Thüringer Landtags hat nach Angaben von Mitgliedern die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Höcke aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte zuvor einen Antrag auf Ermittlungen gestellt. Dabei geht es um die mögliche widerrechtliche Nutzung des Fotos eines Mordopfers auf der Facebook-Seite des AfD-Politikers. Die Eltern der jungen Frau hatten dazu keine Einwilligung erteilt. Höcke weist die Vorwürfe zurück. China geht im Handelsstreit einen Schritt auf die USA zu. Mit Jahresbeginn will Peking die Strafzölle auf Autos und Autoteile aus den Vereinigten Staaten für 3 Monate aussetzen. Der Importzoll von 40% wird damit wieder auf 15% reduziert. Mit dem Vorhaben soll eine Vereinbarung zwischen dem chinesischen Staatschef Xi und US-Präsident Trump von Anfang Dezember umgesetzt werden. Das Parlament des Kosovo hat in Pristina den Aufbau einer eigenen Armee beschlossen. Eine Mehrheit stimmte für die Einführung der 5000 Mann starken Truppe, die eine bestehende leicht bewaffnete Katastrophenschutzeinheit ersetzen soll. Abgeordnete der serbischen Minderheit boykottierten die Abstimmung. Das Kosovo erlangte vor 10 Jahren die Unabhängigkeit von Serbien. Belgrad erkennt die Souveränität nicht an. Benedikt Doll ist beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen über 10 Kilometer auf Platz 3 gelaufen. Es gewann der Norweger Tingnes Bø.
Deutscher Doppelsieg beim Skeleton-Weltcup in Winterberg. Überlegene Gewinnerin auf ihrer Heimbahn Jacqueline Lölling. Zum Weltcup-Auftakt vor einer Woche musste die Weltmeisterin noch mit Platz 5 zufrieden sein. Dieses Mal fuhr sie in beiden Läufen klar die schnellste Zeit und gewann mit fast 0,7 Sekunden Vorsprung vor Teamkollegin Tina Herrmann. Auch für die deutschen Männer gab es Grund zur Freude über einen Podestplatz. Axel Jung belegte Rang 2, nur geschlagen vom Russen Alexander Tretjakov.
Das Wochenende ist da, Zeit für schönes Spaziergewitter, Sven Plöger. Wird es das denn geben?
Auf jeden Fall, Pina. Es gehen immer wieder Leute raus, zum Teil auch bei trübem Wetter. Das ist alles möglich, wenn man sich ordentlich anzieht. Und es wird auch sonnige Momente geben am Wochenende, auch gerade morgen, vor allen Dingen im Westen Deutschlands. Bevor ich allerdings darüber spreche, möchte ich einmal über dieses Bild sprechen, weil es sieht wundervoll aus. Es ist Haareis. Achim Otto hat das aufgenommen und das passiert im Totholz, wenn die Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt liegen und da helfen Pilze. Die haben nämlich einen aeroben Stoffwechsel und dann gasen die aus und das Wasser im Totholz wird rausgedrückt und kommt an die Luft und gefriert da. Das passiert eben bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Wenn es richtig bitterkalt ist, ist natürlich das Wasser im Totholz gefroren. Das Ganze funktioniert nicht. Würde im Moment zum Beispiel nicht am Fundensee im Berchtesgadener Land funktionieren. Denn da haben wir momentan gerade angenehme minus 33 Grad. Ist ein Hochtal auf 1600 Meter. Und da könnte es morgen früh tatsächlich kalt werden bis minus 37 Grad. Aber wirklich nur da oben, da wohnt auch niemand. Aber die Temperaturen auch sonst in den Hochtälern der Alpen bis minus 15 Grad. Die meisten in Deutschland werden morgen früh minus 6 bis minus 1 Grad erleben. Und der morgige Vormittag gestaltet sich dann weiterhin trüb nach Nordosten mit ein paar Schneeflocken. Der Westen und auch der Süden am Alpenrand, da wird dieser Hochnebel ein bisschen rausgedrängt, auch aus den Tälern. Das heißt, es gibt mehr Sonnenschein dann hier auch am Nachmittag. Auch der Westen recht freundlich. Nach Nordosten bleibt es aber meistens trüb mit ein paar Flocken. Die Temperaturen minus 1 bis plus 3 Grad, also ein ziemlich kalter Tag in den Mittelgebirgen. Dauerfrost. Die Aussicht zeigen nunmehr folgendes Bild. Am Sonntag ein wirklich spannender Tag, insofern als dass von Westen eine Front kommt. Es wird milder, aber die Übergangsphase ist kritisch. Mit Schneeregen respektive vorübergehend gefrierendem Regen. Später geht das Ganze bei plus 6 Grad in Regen über und diese Schneephase kommt bis in die Mitte voran. Und am Montag haben wir dann im Osten immer noch kalte Luft. Im Westen bleibt es mild mit ab und zu etwas Regen. Es kommt also, Pina, wieder Bewegung in die Wetterküche.
Dankeschön, Sven Plöger. Und gerne. Das war's von uns. Hier geht's weiter mit einem Krimi aus der Reihe Polizeiruf 110. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da, dann erst spät um 23:30 Uhr. Einen schönen Abend noch. Tschüss.